Bevor wir mit dieser Folge starten, ein Hinweis für euch. In dieser Folge geht es auch um Depressionen. Wenn du dich gerade emotional nicht stabil genug fühlst, um mit diesem Thema umzugehen, überspringe diese Folge am besten, denn vielleicht belastet dich der Inhalt. Wo du Hilfe und Unterstützung findest oder wie du Anzeichen für eine Depression erkennen kannst, haben wir in den Shownotes aufgeschrieben.
ARD. Ich bin so ein bisschen vereinsamt, mental auch vor allem. Und dadurch, dass ich halt wirklich sehr viel Gewicht auch zugenommen habe, ich störe mich an mir selbst. So, dafür kann ich ihm ja nicht die Schuld geben, das kann nur ganz alleine ich ändern. Aber das fällt mir aktuell sehr schwer, das zu ändern und da an mir zu arbeiten. Es gibt Tage, wo ich sage, ich habe da Lust drauf. Und dann gibt es Tage, wo ich das Gefühl habe, dass ich so in der Ecke sitze und mich einfach nur klein machen möchte, dass das alles über mich zusammenfällt.
Die Paartherapie. Ein Podcast von NDR 2.
Hi, ich bin Maria, eure Host, und ich freue mich, dass wir euch hier in unserem Podcast Die Paartherapie Einblicke geben können in eine echte Therapiesitzung mit echten Paaren. Von Kommunikationsproblemen über Betrug oder heftige Streits ist wirklich alles mit dabei. Und bei diesen Themen haben unsere Paare natürlich die Unterstützung von Erik. Moin.
Hallo Maria. Ja, ich bin Erik Hegmann, ich bin Paartherapeut, und mein Ziel ist es, Partner zu unterstützen dabei, dass sie vielleicht die Beziehungskämpfe, die sie führen, beenden können oder zumindest nicht mehr so intensiv erleben, und genauso aber auch die Kämpfe, die die Partner einzeln im Inneren führen, vielleicht ein bisschen zu befrieden.
Heute sind Claudia und Marcel bei uns. Die beiden haben sich über ein gemeinsames Hobby kennengelernt. Seit 4 Jahren sind sie ein Paar, seit 2,5 Jahren sind sie auch schon verheiratet. Seit kurzem haben sie ein gemeinsames Häuschen, und die beiden sind sich an und für sich auch sicher: Ich habe den Menschen gefunden, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen möchte. Aber wenn sie streiten, dann geht ihnen ganz schnell dieses Liebevolle verloren und es entwickelt sich zu einem regelrechten Kampf. Und wie so oft steckt da noch ganz viel mehr dahinter.
Mir fehlt an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Verständnis.
Für dich, für deine Verhaltensweisen, für deine Bedürfnisse, kannst du es präzisieren?
Und für mein Verhalten kann er erstmal eigentlich nichts. Also so ist meine Einstellung. Aber das ist eher so Verständnis für gewisse Situationen. Warum vielleicht viele Dinge so sind, wie sie sind. Also ich weiß, dass das falsch ist, aber ich wühle halt hin und wieder, werde ich getriggert und wühle in der Vergangenheit rum, und das kommen so Schubladen auf, und das holt mich in der einen oder anderen Situation in die Vergangenheit zurück, und das finde ich selber nicht gut. Ich weiß, dass Marcel für viele Dinge nichts kann und er ein eigenständiger Mensch ist und er für meine Vergangenheit nichts kann. Aber mein Vertrauen ist von anderen Menschen viel gebrochen worden. Das ziehe ich ganz oft in diese Beziehung zurück. Und ich muss Vertrauen aufbauen. Und für mich ist es so, dass Vertrauen nicht nur das Vertrauen ist, dass Marcel keinen anderen Menschen kennenlernt, sondern Vertrauen ist auch blindes Vertrauen. Und ich finde, dass auch so Streit das kaputt macht. Und je mehr wir streiten, desto schwerer fällt es mir, mich fallen zu lassen. Mhm. Dass ich wirklich sagen kann, also das hat ein bisschen was mit Wohlfühlen zu tun.
Mhm. Verstehe. Was hast du schon probiert dagegen? Das ist ja etwas, was dich belastet. Was hast du schon probiert, um das zu verändern?
Ich glaube tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich sein soll, gar nicht so richtig viel. Also ich würde mir da eigentlich so ein bisschen, was heißt aufbürden, das ist das falsche Wort. Das ist so ein innerlicher Zwang, dass ich mir innerlich selber sage, es ist alles in Ordnung, so wie es ist. So beginnt mein Tag eigentlich schon ganz oft. Und es gibt Tage, da klappt das relativ gut. Und es gibt Tage, da eckt es halt so ein bisschen an.
Ja, um das ein bisschen zu verstehen, an den Tagen, an denen es gut klappt, machst du da was anderes? Oder ist da was anders?
Ich bin selber bei mir selbst. Also ich fühle mich selber für mich selbst wohler, so.
Fokussierter auf dich.
Genau, richtig. Also ich fühle mich gut an solchen Tagen. Und an Tagen, wo ich mich schlecht fühle, habe ich so das Gefühl, dass so eine schwarze Wolke über mir schwebt. Und das beginnt auch morgens schon einfach. Und dann weiß ich auch, dass dieser Tag ist für mich irgendwie, krampfig einfach. Und dann sind halt viele Situationen, es muss teilweise nur das Handy aufploppen und keine Ahnung, das sind die Ulle YouTube-Benachrichtigungen, die verunsichert mich dann schon. Ich frage dann halt oft, was denn ist, ob jemand geschrieben hat und so. Und da merke ich halt schon, wenn ich wirklich vertrauen würde, würde ich diese Fragen vielleicht gar nicht so stellen. Dann wäre das für mich okay, dass das einfach so ist, wie es ist. Ja.
Finde ich sehr interessant, was du da sagst. Was mir aufgefallen ist, so wie du es schilderst, an den Tagen, in denen du dich gut fühlst, ist die Belastung gar nicht so groß. Da kommt mir sofort die Idee, ist es wirklich die Vertrauenswürdigkeit der anderen Person, um die es geht, wenn du von Vertrauen sprichst? Mhm. Oder ist es eher die Stärke, die du in dir spürst, um dich zu entscheiden, ich muss nicht alles wissen, sondern Vertrauen reicht. Beschreib mir mal den Impuls, den du hast, es wird heftig und jetzt bekommst du diesen Drang, ich will hier raus. Beschreib mir doch mal, was passiert da bei dir?
Ich fühle mich tatsächlich sehr steif in dem Moment, also hilflos. Ich habe das Gefühl, ich habe die Wand hinterm Rücken und ich komme halt einfach nicht mehr gegen an. Also wenn wir streiten, ist das sehr diskussionsfreudig und
impulsiv, habe ich gehört.
Ja, richtig. Und dadurch, dass Marcel halt eine Meinung hat und ich halt eine starke Meinung habe, wird es halt auch schnell sehr ernst. Ja, und für mich ist dann irgendwo ein Punkt, wo ich merke, dass er so sehr erhaben ist. Also dieses auf Augenhöhe diskutieren fällt irgendwann weg. Ich merke, dass er so die Überhand über mir hat. Und dann habe ich das Gefühl, das ist so Hilflosigkeit. Und dann muss ich raus, weil ich dann weiß, ich komme, egal was ich jetzt sage, es kommt einfach nicht mehr an. Ich komme gar nicht mehr richtig durch. Und ich muss mich einfach ich muss mich einfach runterfahren, dass ich mal einen klaren Kopf kriegen kann, dass ich einfach auch wirklich mal einen klaren Gedanken fassen kann, weil ich so eingeengt bin, dass ich das Gefühl habe, dass ich gar nicht mehr richtig klar denken kann, sondern nur noch verbal angreifend bin.
Du gehst den Gegenangriff.
Genau, ich werde persönlich und weiß dann überhaupt keinen Ausweg mehr. Und in dem Moment, weil man sich eh schon verletzt, denke ich mir immer, es muss nicht noch schlimmer werden, dann gehe ich lieber. Dann gehe ich und dann ist das so aussichtslos für mich, dass ich dann sage, okay, Marcel wird dann halt auch hin und wieder sehr persönlich. Er übertritt dann eine Grenze, wo ich dann sage, okay, es reicht. Aber dass ich das dann verbal äußere, dass es reicht, das kommt dann nicht an. Also Marcel neigt halt sehr oft dazu, weiterzugehen und weiterzugehen und weiterzugehen. Und das ist der Moment, wo ich dann sage, dann gehe ich lieber.
Da habe ich jetzt gerade gehört, du sagst das nicht mehr auf Augenhöhe. Du fühlst dich dann klein.
Ja.
Das ist so, der Erwachsene, der Lehrer, wer auch immer, spricht mit dem kleinen Mädchen.
Richtig. Dann.
Und du bist das kleine Mädchen vor dem großen Schatten und weißt nicht, was du sagen kannst.
Genau.
Gibt es was, was du da schon ausprobiert hast, um das zu verändern? Du hast gesagt, runterfahren. Was hast du da probiert? Wie gut hat es funktioniert?
In der Regel bin ich bis jetzt immer nur weggefahren. Es gab wenige Momente, wo ich an diesem Tag wiedergekommen bin. Das Problem ist tatsächlich, dass wir in dieser Spirale drinne bleiben. Also ich komme wieder und es geht weiter. So, das ist halt schwierig.
An der Stelle, wo ihr wart, geht es dann auch gleich wieder weiter?
Genau.
Die Situation und die Emotion ist genauso wie vorher.
Richtig.
Und da kamt ihr bislang noch nicht raus.
Genau.
Okay. Marcel, im Streit impulsiv und du nimmst viele Sachen sehr persönlich. Was hast du denn schon versucht, da dran etwas zu verändern?
Ja, was habe ich? Zum Beispiel habe ich ein Buch gelesen. Ich habe mich darüber informiert, wie man in solchen Situationen eine Strategie vielleicht entwickeln kann und habe da als Strategie zum Beispiel, dass man versucht erstmal, bevor man direkt was sagt und direkt darauf antwortet, versuchen erstmal zum Beispiel durchzuatmen, erstmal sich ganz kurz zu sammeln, erstmal sacken lassen und nicht gleich lospoltern, weil ich glaube, dieses gleich raushauen, das macht es dann auch, das eine Wort ergibt das andere und dann entsteht schnell eine Dynamik, wo man sich hochfährt. So, das habe ich versucht ob es nachhaltig klappt, mit Sicherheit nicht. Nein, es wird bestimmt auch Sachen geben. Ich habe jetzt nicht die Lösung hier in der Hosentasche stecken und kann die aus dem Hut zaubern. Also da ist noch sehr, sehr viel Besserungspotenzial vorhanden.
Du hast schon mal was versucht. Also du hast ein Buch gelesen, Psychoedukation sozusagen. Also was passiert da bei mir? Wie funktioniert das mit den Emotionen? Wie könnte ich mit ihnen anders umgehen? Vielleicht kann ich sie auch regulieren. Die Frage ist, wie stark ist dein Impuls in dem Moment?
Riesig.
Offensichtlich. Und vor allem dann, ja, wenn du es persönlich nimmst.
Ganz genau. Ich wollte gerade sagen, das ist ja, das hatte ich ja auch schon gesagt, dass ich dazu neige, die Dinge persönlich zu nehmen. So, da.
Was passiert dann?
Ich habe einen höheren Puls. Ich weiß nicht, ich spüre quasi auch so eine innerliche totale Anspannung. Ich merke, wie mein Herz schneller schlägt. Und genau, das sind so teilweise so schwitzige Hände. So, das sind so.
Wie wird denn dein Blick? Kannst du dich erinnern?
Mit Sicherheit starr. Also ich sehe mich nicht im Spiegel, aber ich glaube.
Das, was du wahrnimmst, ist das weit?
Nein, nein, nein.
Oder ist das feind?
Ja, das ist eher fokussiert auf, ja.
Du bist also, was du beschreibst, ist, du bist bereit für den Kampf.
Prinzipiell, ja.
Ja, und in den geht's dann rein.
Claudia hat ihren Tag und diesen ganzen Ablauf irgendwie sehr eindrücklich beschrieben mit dieser schwarzen Wolke, die über ihr hängt. Wenn sie die sieht morgens, dann kann sie genau sagen, wie ihr Tag ablaufen wird. Woher kommt diese schwarze Wolke?
Schwarze Wolke, das ist ein Begriff, der wird häufig genannt, um eine depressive Episode zu beschreiben oder vielleicht auch eine beginnende depressive Episode. Und wenn ich in so einer Sitzung schwarze Wolke höre, dann habe ich natürlich schon eine Idee, was damit gemeint sein könnte. Aber ich versuche natürlich auch nochmal nachzufragen, ob ich richtig liege. Also dann beispielsweise nach einem veränderten Antrieb zu fragen und ob da ein gewisser Pessimismus ist beim Blick auf die Zukunft, ob da auch ja negative Gedanken beim Blick auf sich selbst da sind. Und wenn das alles drei vorhanden ist, dann ja, dann kann man von der schwarzen Wolke schon davon ausgehen, dass damit tatsächlich auch eine depressive Verstimmung gemeint sein kann. Es geht nicht darum, die Depression von Claudia zu behandeln. Das ist nicht mein Auftrag, sondern herauszufinden, welche Rolle hat diese Depression, diese Erkrankung für die Dynamik zwischen den beiden Partnern? Und wenn ich mir vorstelle, jo, ich sitze da und warte drauf, wie wird meine Partnerin heute Morgen aufstehen? Also ist da eine schwarze Wolke um sie herum oder schwebt sie auf der rosa Wolke, um jetzt mal in so einem Bild zu bleiben? Das macht schon auch was mit dem Partner, das macht dann auch was mit mir und verändert höchstwahrscheinlich auch den gesamten Tag und den gesamten Beziehungsalltag.
Und an dieser Stelle betonen wir auch ganz klar, wer depressiv ist, braucht professionelle Hilfe. Das ist ein großes Thema. Vor allem ist es auch ein psychologisches Thema, dem wir fachlich nicht gerecht werden würden, was wir also in diesem Podcast nicht leisten können. Aber da gehen wir später auch nochmal ausführlich drauf ein. Was die beiden sich aber von dir gewünscht haben, war, guck dir mal ein bisschen das Thema an, wie wir miteinander streiten. Also sie sagen, sie diskutieren schnell nicht mehr auf Augenhöhe. Claudia hat beschrieben, sie fühlt sich super schnell in die Ecke gedrängt und schießt dann auch sehr hart und persönlich zurück. Ist denn diese Streitkultur etwas, das ich auch lernen kann?
Da kann ich eine ganze Menge lernen. Der wichtigste Punkt ist natürlich herauszufinden, jo, was passiert eigentlich bei mir? Warum reagiere ich so, wie ich reagiere? Vor dem Warum kommt erstmal das Wie, also sich wirklich hinsetzen und überlegen, in welcher Abfolge passiert eigentlich was, wenn wir streiten? Und was führt dazu, dass es eskaliert? Und wie geht's mir dabei? Ich fühle mich in die Ecke gedrängt. Ich fühle mich an die Wand gedrängt. Das sind ja ganz klare Aussagen. Das beschreibt eine Hilflosigkeit und eine Bedrohung auf der anderen Seite. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ja, da ist jemand hilflos und fühlt sich bedroht, natürlich wird sich diese Person wehren. Das ist also eine logische Folge. Und damit nimmt vielleicht hoffentlich diese Stressreaktion, die ich dann zeige, ein bisschen was von der Schärfe.
Denn gerade bei Claudia haben wir gehört, auch später, da ist ja eine große, laute Stimme, die ihr immense Vorwürfe macht, warum sie wie reagiert. Und die ein bisschen leiser zu kriegen an der Stelle und festzustellen, jo, das ist eine echt menschliche Reaktion. Ich bin an die Wand gedrängt und ich fühle mich bedroht, also wehre ich mich. Das macht ein bisschen was, hoffentlich mit mir, um das anders einzuschätzen.
Claudia hat da auch so eine kleine Strategie für sich entwickelt, wenn sie merkt, okay, im Streit, wir gehen immer mindestens einen Schritt zu weit. Dass sie sagt, ich ziehe mich aus der Situation raus. Also ich gehe dann wirklich. Ist das schlau, da wirklich mal zu sagen, nee, du, ich verlasse jetzt das Haus und bin jetzt mal weg?
Also der Rückzug zu sagen, hier kommen wir nicht weiter, wir eskalieren nur noch mehr und bevor wir es schlimmer machen, hören wir lieber auf. Das ist grundsätzlich eine gute Idee. Das ist eine sinnvolle Strategie. Sonst wird sie die ja auch nicht einsetzen. Ob die jetzt so weit gehen muss, dass ich mich ganz zurückziehe, dass ich das Haus verlasse, das ist natürlich schwierig, denn was löst das wiederum bei meinem Partner aus? Ich wünsche mir Nähe und sie entzieht sich mir. Was soll ich denn jetzt machen? Wie komme ich da ran? Und diese Frustration, die wird auch zu einer Stressreaktion führen und dann sind wir in einer sehr aufregenden Dynamik, die vor allem verletzend wird.
Zumal sie auch meinten, wenn sie dann wieder zurückkommt, die setzen genau da an, wo sie auch aufgehört haben. Also der Streit geht im Grunde nahtlos weiter und das fand ich auch so erstaunlich, dass sich da die Gemüter zwischenzeitlich offenbar so gar nicht beruhigt haben.
Woran man eigentlich auch ganz gut erkennen kann, dass diese Strategie des Rückzugs, so wie sie da gemacht wird, nicht wirklich nachhaltig ist, sondern das ist nur eine kurze Erleichterung. Ich habe jetzt den Raum verlassen, ich fühle mich nicht mehr bedroht, ich bin nicht mehr mit dem Rücken an der Wand. Aber gleichzeitig ist die Spannung nicht wirklich weg. Die baut sich sofort wieder auf. Wahrscheinlich führe ich dann ganz spannende Dialoge in meinem Kopf, bis ich zurückkomme. Und in der Zeit habe ich meine Stimmung eigentlich schon wieder so hochgeschraubt, wie zu dem Zeitpunkt, als ich gegangen bin. Also gebracht hat das dann nicht wirklich viel. Jetzt habe ich so ein bisschen kennengelernt, wo es knallt oder wo es reibt. Mich würde total interessieren, wie seid ihr als Paar? Wie habt ihr euch kennengelernt? Ihr strahlt gerade.
Also wir kannten uns vorher schon von so Hindernisläufen. Wir waren quasi in einem Team und hat sich auch auf den einen oder anderen Lauf mal gesehen. Ja, und dann haben wir uns tatsächlich ein Harzwochenende freundschaftlich vorgenommen, weil wir einfach wandern gehen wollten. Und dort hatten wir einen sehr schönen Abend und einen schönen nächsten Tag.
Ich vermute, da gab es auch eine Nacht dazwischen.
Ja.
Das war Wandern im Harz. Okay, ich würde gerne einmal kurz noch ein bisschen verlangsamen, weil mich würde interessieren, wie kam es jetzt dazu zum Wandern im Harz? Und wie war das Interesse? Ihr seid euch also hier bei sportlichen Veranstaltungen begegnet und habt festgestellt, da haben wir gemeinsames Interesse.
Genau.
Was hast du gedacht, als du ihn zuerst gesehen hast?
Das ist jetzt tatsächlich sehr gemein. Es tut mir sehr leid. Habe ich tatsächlich mit einer Arbeitskollegin über ihn gesprochen und habe immer gesagt, der ist mir viel zu klein. Also das wäre gar nicht so mein Typ.
Aber offensichtlich war er dir ja schon aufgefallen genug, um zu sagen, eigentlich fände ich ihn schon toll, wenn er noch einen Kopf größer wäre, wäre fantastisch. Also, so ich ist gar nicht mein Typ, so klingt das ja nicht.
Also, wo das mehr so entstanden ist, als ich ihn menschlich halt kennengelernt habe. Ich war damals frisch getrennt und hatte einen Urlaub für mich alleine in Berchtesgaden. Also ich musste einfach raus und wollte für mich alleine sein, mich auch ein Stück weit selber finden. Und war in Berchtesgaden und ich kann mir zumindest vorstellen, das sind jetzt ja Spekulationen, da wird Marcel ja bestimmt gleich drauf kommen, dass das wahrscheinlich für ihn interessant war, dass man einfach alleine unterwegs ist. Und wir haben uns ausgetauscht einfach, was ich in Berchtesgaden gemacht habe, wo meine Touren waren, weil er dort auch gewesen ist. Und so haben wir uns einfach ausgetauscht. Da wurde das Schreiben dann halt doch mehr und er hatte halt auch hin und wieder mal einfach an so Kleinigkeiten gedacht, wo er mir dann doch aufgefallen ist, dass er halt sehr aufmerksam ist.
Marcel, da ist also diese Frau, die offensichtlich ein ähnliches sportliches Interesse hat, Da ist irgendwas offensichtlich, was da auch ganz, was da schon irgendwie zwischen euch ist, aber du merkst, so, das geht nicht richtig ganz von ihr aus, sondern du musst da ein bisschen investieren. Wie war das für dich? Warum hast du das gemacht?
Das Ganze hat angefangen, als du vor deinem Berchtesgaden-Urlaub hast du mir geschrieben, was ich denn so in Berchtesgaden gemacht habe, welche Touren ich gegangen bin. So, und da habe ich mir relativ viel Zeit genommen, das geschrieben, und so ist dieser Kontakt entstanden. Natürlich habe ich dann ganz eifrig deine Woche natürlich auch verfolgt, weil ich an dich gedacht habe, okay, was macht sie denn jetzt? Und ja.
Da war Interesse.
Punkt.
Ja, genau. Sag mal, warum? War sie dir zu groß?
Nein.
nein, das nicht. Offensichtlich nicht, nein.
Nein, ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass da so etwas ganz, ganz Schönes, so eine Sympathie da ist, die ich ganz lange so nicht mehr hatte, habe ich so gedacht, hey, das tut gut gerade. Ja, ich glaube, da kann sich vielleicht was entwickeln. So, ja, muss man.
Ja, du hattest eine Idee, wir könnten ein Paar werden. Diese Idee gab es in deinem Kopf.
Also,
vorsichtig oder?
Also ganz, ganz vorsichtig. Also wirklich ganz, ganz vorsichtig gab es die, ja, natürlich. Du hast Silvester gefeiert im Harz. Ich war mit René in Krakau und da hatten wir uns dann ja auch ausgetauscht, Silvester. Und zwei Tage später haben wir uns auch bei einer gemeinsamen Bekannten und einem Bekannten haben wir uns auch getroffen. Habe ich mich natürlich sehr, sehr gefreut. Dort haben wir, glaube ich, auch die eine oder andere Gemeinsamkeit festgestellt, dass es einen Ort gibt, den wir beide interessant finden, den wir entdecken wollen, und haben dann auch direkt gesagt, dass wir dort Urlaub verbringen möchten.
Das war dann das Wochenende im Harz?
Nee, dann gab es, das war noch in weiter Ferne, das war noch zwei Monate, dieses Harz-Wochenende. Das war früher. Ich glaube, die Situation war so, ich hatte ein Wochenende frei. Ich wollte was Schönes erleben und dann habe ich ihr das gesagt, ja, das Wochenende werde ich in Harz fahren und eine schöne Tour machen. Und dann hat sie gesagt, was hältst du davon, wenn ich mitkomme? Habe ich mich natürlich riesig gefreut. Und
hattest du die Intention, als du es erzählt hast, dass sie vielleicht so reagieren könnte?
Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht geglaubt, habe ich nicht erwartet. Nein, das hat mich positiv überrascht.
Dann würde ich jetzt gerne an der Stelle fragen, und du hast ihn gefragt, kann ich mitkommen?
Also eher, um ihn menschlich näher kennenzulernen, gar nicht mit dem Gedanken, vielleicht könnte das ein potenzieller Partner sein.
Jetzt war da dieses Wochenende im Harz. Wann habt ihr beschlossen, ein Paar zu werden? Oder wann wurde euch klar, wir wollen ein Paar sein?
Ich kann ja natürlich nicht für sie sprechen, wann sie es beschlossen hat. Ich kann für mich sprechen. Und ganz ehrlich, ich habe es morgens nach dem Aufwachen an dem Wochenende habe ich es beschlossen, dass das, was ich haben möchte.
Mhm. Wie war es bei dir?
Also für mich hat sich der ganze Abend gut angefühlt. Für mich war es einfach, ich brauchte einfach ein bisschen mehr Zeit. Für mich hat sich das so im Laufe der Zeit einfach entwickelt. Und es hat sich eigentlich danach alles mit ihm gut angefühlt. Aber wir hatten dann, ich weiß gar nicht, wie viel später. Das war dann aber klar irgendwie, dass man so als Paar dahin fährt in die Sächsische Schweiz, haben wir dann ja länger zusammen. Also so 4 Tage waren wir, ein verlängertes Wochenende waren wir da. Und das hat sich einfach als Gesamtpaket schön angefühlt. Das waren mehrere Tage dann auch und nicht nur ein Tag und eine Nacht so. Das war schön.
Mhm. Marcel, du sagtest, es war am Abend, in der Nacht, am nächsten Morgen, war es für dich klar, da ist Potenzial.
Ja,
könnte ja. Die Frau sein, ja. Die eine Partnerin werden könnte. Was war das Besondere? Also warum kam dir dieser Gedanke?
Also das Besondere war, dass ich bin da morgens aufgewacht und ich war super glücklich. Ich war super glücklich und hatte total das Kribbeln im Bauch und so ein Gefühl, was ich eigentlich noch nie hatte. Und da habe ich diesen Entschluss dann oder diesen Wunsch für mich gehabt.
Ja, bist gerade ein bisschen emotional, ja. Merke ich. Ne? Wie fühlt sich das gerade an, darüber zu reden? Das Verbundenheit, wie ist das?
Also für mich fühlt sich das gut an, weil wir tatsächlich ja, seitdem ich so ein bisschen in Hannover bin, ja so aneinander ecken und das ein oder andere einfach verloren gegangen ist. Und deswegen fühlt sich das jetzt eigentlich gut an, von dem zu sprechen, was halt ja, das hört sich jetzt natürlich nicht so positiv an, aber schön war. So, und das ist halt so ein bisschen verloren gegangen.
Der Fokus auf das Tolle geht irgendwann ein bisschen verloren,
ja,
und geht zu dem Fokus, was haben wir hier eigentlich? Was ist unser Problem? Und dann wird dieses Problem immer größer und der Rest wird immer unwichtiger. Mich interessiert noch einmal der schönste Tag in eurem Leben. Ihr habt also beschlossen, ihr habt euch gar nicht so lange Zeit gelassen.
Anderthalb Jahre.
Zum Heiraten. Das ist ein guter Schnitt.
Ja.
Sag mal, warum? Warum und wie war dieser Tag?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war stolz. Ich war riesig stolz. Mhm. Ja, weil letztendlich ist meine Traumfrau und dass ich die heiraten kann, das macht stolz.
Ja. Wie schön. Was hat es für dich zum schönsten Tag deines Lebens gemacht?
Ich habe mit dem Antrag gar nicht gerechnet, weil ich eigentlich von Anfang an immer gesagt habe, ich will gar nicht heiraten. Also er hat sich schon so ein bisschen verplappert, weil also Marcel ist halt ein sehr aufgeregter Typ. Und verplappert hat er sich eigentlich nicht. Also, dass ich an diesem Tag einen Antrag bekomme, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber dass er irgendwie was im Kopf hat, habe ich schon mitbekommen, weil er halt wirklich sehr, sehr aufgeregt war. Er hat tatsächlich, hat er mir den Antrag gemacht, auch auf dem Berg. Der Wunsch war halt immer so den ersten 3000er und dann haben wir uns halt einen sehr leichten ausgesucht und eigentlich hatte ich gar keine Lust mehr und er wollte da unbedingt noch die Aussicht genießen und ich hatte wirklich, war total kaputt und wollte nur noch runter und habe dann immer zu ihm, er hat dann gesagt, oh, lass uns bitte hier kurz bleiben, so, und hat sich das da gemütlich gemacht, gesagt, oh mein Gott, ich möchte doch einfach jetzt nur noch ins Tal und ich bin müde und so. Und dann wurde er aber immer aufgeregter. Also wirklich auch, dass er zittrige Finger gekriegt hat, wo ich dann gesagt habe, was ist denn bloß mit ihm los? Bis er dann irgendwann hinter meinem Rücken gekommen ist mit dem Ring und hat mich dann halt gefragt, ob ich ihn heiraten möchte. Und das war dann, also es tat mir halt in dem Moment natürlich leid, dass ich dann halt so gesagt habe, Mann, warum hocken wir denn hier überhaupt? So, jetzt mal gut von der ollen Aussicht, die hatten wir oben genug, aber ich möchte eigentlich runter. Das tat mir dann halt schon so ein bisschen leid. Aber das war wirklich ein sehr schöner Moment und natürlich sind wir dann noch dort sitzen geblieben und haben diesen Moment genossen.
Ja, und du hast Ja gesagt.
Ja, ich habe ja gesagt.
Ja, ganz wichtige Informationen, über die du jetzt gerade so nebenbei hinweggegangen bist. Du hast Ja gesagt. Du sagtest, eigentlich war heiraten jetzt nicht unbedingt mein Ziel und du hast Ja gesagt. Warum?
Weil ich gedacht habe, dass er mir gut tun könnte. Ich bin tatsächlich, was Heiraten anbelangt, deswegen ist das für mich so schwierig, deswegen wollte ich eigentlich nie heiraten. Meine Oma hat halt immer gesagt, sie hat nur einen Mann, den sie im Leben geliebt hat und das ist mein Opa gewesen. Und genau diesen Gedanken habe ich eigentlich immer so erziehungsmäßig mitbekommen, dass wenn man heiratet, dann halt den Mann, wo man sich wirklich sicher ist, dass man mit diesem Menschen halt auch alt werden möchte, ohne zu sagen, ach, passt schon. Das wollte ich eigentlich nicht, aber ich habe mich bei ihm sicher gefühlt einfach und habe halt gedacht, er wird mir gut tun.
Da war Omas Stimme im Kopf, die sagte, mach.
So.
Du kannst Ja sagen.
Ja, genau.
Das ist sicher. Wie lange hat es dann gedauert, bis ihr geheiratet habt?
Knapp ein Jahr, 10 Monate. Jahr. Im Prinzip hat uns ja diese Leidenschaft am Berg oder zu der Natur irgendwo ein Stück weit immer verbunden. So haben wir uns kennengelernt, so ist der Antrag passiert und so wollten wir dann entsprechend auch heiraten. So. Genau, und dann haben wir auf dem Wendelstein geheiratet. In Bayern ist ein Berg, auch ein Standesamt drauf. Und das war natürlich... Ja, für mich meine Traumfrau zu heiraten, wo ich riesig stolz drauf bin. Und dann noch in dieser wunderschönen Kulisse.
Mhm.
Traumhaft.
Das Hochzeitsfoto, wo hängt das?
Oh, das ist traurig. Es hängt nirgendwo. Weil wir vor 4 Monaten umgezogen sind und wir noch gar keine Bilder hängen haben.
Mhm. Könnte das eine Idee sein?
100%ig.
Das war sozusagen... Ja, mal das eine Wochenende kennenlernen, Entscheidung, wir wollen ein Paar sein, dann der Antrag, dann die Hochzeit. Was ist denn das nächste Ziel?
Das gibt es aktuell leider nicht.
Mhm. Das ist ein bisschen schade, ne? Das scheint etwas zu sein, was ihr auch vermisst als Paar, ein gemeinsames Ziel.
Für mich ist es allerdings ein bisschen schwierig. Ich habe mich im Laufe der Zeit körperlich und mental verändert, weil der Umgebungswechsel, die Covid-Zeit, ich habe viele Freunde verloren durch für mich Nichtigkeiten. Einen festen Arbeitsplatz habe ich halt auch verloren, was halt auch wirklich sehr schwer ist, finde ich. Also das hat ja auch ein Stück weit was von Anerkennung zu tun. Für mich war die Arbeit wie so ein Zuhause, weil ich da halt 80% meines Lebens verbracht habe in der Vollzeitstelle.
Hast du auch Bestätigung erfahren, die dir gut tat?
Hin und wieder, ja, nicht immer. Also was mir halt wichtig gewesen ist auf der Arbeit, dass ich auch mal einen schlechten Tag haben konnte und das okay ist. Jetzt ist es tatsächlich so, ich habe das Gefühl, ich muss mich jeden Tag beweisen und muss jeden Tag 100% geben, damit das okay ist. Also ich habe das Gefühl, jetzt einen Fehler zu machen. Also ich bin Krankenschwester, ich bin nicht fest in einem Krankenhaus angestellt, sondern ich arbeite über eine Zeitarbeitsfirma und werde halt nach Leistung gebucht. Und das macht es halt für mich so schwierig. Ja, und das hat halt vieles verändert. Und zu Covid-Zeiten hat mir das auch sehr, also diese ganze Zeit hat mir das schwer gemacht, Anschluss zu finden in Hannover. Ja, somit bin ich so ein bisschen vereinsamt, mental auch vor allem. Und dadurch, dass ich halt wirklich sehr viel Gewicht auch zugenommen habe, fallen mir halt auch gerade diese Bergerlebnisse schwer. Also ich merke halt, dass es nicht mehr ganz so leichtgängig ist. Ich habe wahrscheinlich vorher auch viel rumgeflucht und rumgezetert, aber es ist jetzt halt noch mehr. Aber jetzt ist es so, dass ich wirklich sage, ich störe mich an mir selbst so. Also dass ich dann sage, mich stört es, dass ich gewisse Wege nicht mehr gehen kann, weil ich einfach nicht mehr so fit bin. Aber das kann ja, dafür kann ich ihm ja nicht die Schuld geben. Das kann nur ganz alleine ich ändern. Mhm. Aber das fällt mir aktuell sehr schwer, das zu ändern und da an mir zu arbeiten. Es gibt Tage, wo ich sage, ich habe da Lust drauf und ich möchte auch gerne wieder ein Projekt haben und ich möchte gerne starten. Und dann gibt es Tage, wo ich das Gefühl habe, dass ich so in der Ecke sitze und mich einfach nur klein machen möchte, dass das alles über mich zusammenfällt. Ja, und dass genau diese Tage überwiegen in der Regel und das macht es mir halt so schwer, nochmal neu zu starten oder ein Ziel zu definieren oder zu gucken, wo möchte ich eigentlich hin.
Mhm. Also dir fehlt da auch ein bisschen der Antrieb.
Genau.
In dem Moment. Mhm. Und ich höre da auch so einen nicht allzu optimistischen Blick auf dich selbst. Eher einen sehr kritischen Blick.
Ja.
Einen sehr fordernden, anklagenden. Mach doch mal. Und auch noch einen leicht negativen Blick auf die Zukunft. Wie wird das? Das sind typische Symptome für depressive Episoden und Verstimmungen. Da hast du aber gesagt, da bist du auch schon dabei, dich um Behandlung zu kümmern im Moment.
Mhm. Mhm. Also das muss. Was heißt es muss? Es gab so das ein oder andere Schlüsselerlebnis, wo ich selber gemerkt habe, dass der Gedanke nicht gesund ist. Und ich glaube, dass also weder gesund für mich noch gesund für die Partnerschaft. Ich verliere hin und wieder den Blick darauf, das zu sehen, was er durchmachen muss, weil ich so mit mir selber beschäftigt bin und in meiner Spirale gefangen bin. So, und das macht es wahrscheinlich für ihn halt schwer. Wenn ich einen schlechten Tag habe, habe ich halt das Gefühl, dass er das aushalten und ertragen muss.
Die beiden sind ja noch nicht so lange zusammen, 4 Jahre jetzt, und die haben uns auch ihre Geschichte erzählt. Wie sie sich kennengelernt haben, wie sich das durch das gemeinsame Hobby alles entwickelt hat. Warum war dir das so wichtig, dass sie die Geschichte mal erzählen?
Ich wollte einmal herausfinden, was verbindet die beiden eigentlich? Denn so wie sie es erzählt haben, da könnte man sich schon fragen, warum seid ihr eigentlich noch zusammen? Und dafür muss es ja einen Grund geben. Und diese Geschichte, die die erzählt haben, mit der Traumhochzeit, mit dem schönsten Tag im Leben, mit der malerischen Kulisse für sowohl den Hochzeitsantrag als auch die eigentliche Heirat, da konnte man wirklich spüren, boah, das ist etwas, da denken wir heute noch gerne zurück. Das gibt uns heute noch Halt. Dieses Gefühl, das haben wir zusammen geschaffen, das haben wir zusammen erlebt, das verbindet uns als Paar. Das braucht es, um mit Veränderungen umgehen zu können, wie beispielsweise eine Erkrankung mit depressiven Schüben.
Ja, das war eine Situation, die Claudia beschrieben hat, beziehungsweise hat sie ihren jetzigen Gefühlszustand so ein bisschen beschrieben, was irgendwie, finde ich, sehr ans Herz gegangen ist. Sie kann das gemeinsame Hobby, das sie mit ihrem Mann eigentlich hat, momentan nicht mehr so richtig ausleben, weil sie sagt, geistig und körperlich hat sie sich sehr verändert und ist da gerade so ein bisschen in der Schwebe, fühlt sich überhaupt nicht mehr wohl. Da hast du ja auch gleich gesagt, das sind halt depressive Schübe oder Verstimmungen, die sie da hat. Kannst du dazu noch mal ein bisschen genauer einordnen? Also wie merke ich auch irgendwie an mir selber, dass ich vielleicht in so eine Richtung gehe? Depression, wie andere das vielleicht bemerken können, dass du das noch mal für uns einordnest?
Es gibt für die Depression auch festgeschriebene Symptome, nach denen diese dann diagnostiziert wird. Für die erste Einschätzung für mich selber ist vielleicht, wie stark ist der negative Blick, den ich auf mich selbst habe? Wie groß ist der negative Blick, den ich auf die Zukunft habe? Und wie groß ist der negative Blick, den ich überhaupt auf alles um mich herum habe? Wenn ich bei allen drei Punkten sage, da sehe ich eigentlich wirklich sehr, sehr negativ, dann wäre das schon mal ein Anlass zu gucken, gibt es da vielleicht noch mehr? Und was könnte dieses mehr sein? Beispielsweise mangelndes Selbstvertrauen, mangelndes Selbstwertgefühl, starke Schuldgefühle. Wie gesagt, starker Pessimismus, vielleicht auch Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Veränderungen beim Gewicht, auch verminderte Konzentration. Das kann auch manchmal mit somatischen Störungen einhergehen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen beispielsweise. Es gibt aber nicht nur die Depression, die mit mangelnder oder mit reduziertem Antrieb daherkommt. Es gibt auch eine Variante der Depression, die sogar mit einem großen Antrieb daherkommt. Das heißt, das ist etwas, was wirklich ein Spezialist sich angucken sollte. Wenn ich bemerke bei mir, da sind so Symptome, ich kann die schwer fassen und es hat sich was verändert in meinem Leben. Viele Dinge, die mir früher Spaß gemacht haben, machen mir heute gar keinen Spaß mehr. Dann würde ich schon empfehlen, zu einem Spezialisten zu gehen. Das heißt, zu einem psychologischen Psychotherapeuten, zu einem Psychiater. Das sind Anlaufstellen, aber auch der Hausarzt kann einen erstmal vielleicht dann überweisen.
Wenn ich jetzt einen Partner, eine Partnerin habe mit Depressionen, was macht das dann auch mit mir sozusagen? Wie kann ich da vielleicht helfen? Wie kann ich damit selber umgehen?
Ganz wichtig ist natürlich, sich selber Unterstützung zu suchen auch. Denn es wird von dem Partner, der Partnerin eine ganze Menge abverlangt. Ich suche Nähe und die Wahrscheinlichkeit ist leider relativ groß, dass ich an die andere Person gar nicht rankomme. Und das nicht, weil die nicht möchte, sondern weil die nicht kann. Das ändert aber nichts daran, dass mein Bedürfnis nach Nähe gerade nicht erfüllt wird. Dann kommt hinzu, ich möchte vielleicht auch nicht in die Rolle kommen, dass ich ständig abgewiesen werde. Ich möchte nicht in die Rolle kommen, dass ich ständig unterstützen muss. Ich möchte nicht in die Rolle kommen, dass ich ständig vorsichtig bin, dass irgendwas passiert. Das macht natürlich etwas mit mir auch als Partner und als Partnerin. Es ist wichtig, drauf zu gucken in der Paartherapie bei einer solchen Konstellation, was macht das jetzt mit beiden Partnern und welche Veränderungen bewirkt das? Das ist häufig schwer auszuhalten. Und aus dem Grund braucht es da auch Feingefühl, denn unter Umständen ist der Druck, der dann erzeugt wird bei dem depressiven Partner, so groß, dass die Depression eher noch gefördert wird. Wenn ich mit Paaren arbeite, bei denen ein Partner beispielsweise wirklich eine schwere depressive Phase erleidet, dann versuche ich mit dem behandelnden Arzt, mit dem Kollegen oder der Kollegin Rücksprache zu halten. Wo stehen die gerade? Ist es eine gute Idee, aus deren Sicht mit der Paartherapie weiterzumachen? Oder sollten wir erstmal ein bisschen warten? Oder ist vielleicht die bessere Idee, jetzt den Partner, der nicht unter der Depression leidet, erstmal einzeln zu unterstützen, um ihn oder sie zu stärken?
Ich würde gerne noch einmal auf diesen Anteil von dir kommen, Claudia, der Dankbarkeit spürt ihm gegenüber und vielleicht auch Dankbarkeit dir selbst gegenüber für das, was du schon alles erreicht hast. Wenn du dir vorstellst, das ist wirklich ein Teil deiner Persönlichkeit, wie würdest du den beschreiben? Groß, klein, alt, jung, hell, dunkel.
Sehr klein.
Sehr klein?
Ja.
Was macht diesen Anteil aus?
Die Dankbarkeit zu mir selbst.
Das ist sehr klein?
Ja.
Warum ist der so klein? Was für eine Biografie hat dieser Anteil? Was hat dieser Anteil schon alles erlebt?
Der Anteil hat sehr viel erlebt, aber der Anteil muss halt auch viel beweisen für Dankbarkeit.
Ja. Kannst du versuchen, dich in diesen Anteil ein Stück reinzuversetzen, als würdest du für diesen Anteil sprechen?
Wahrscheinlich müsste ich gar nicht so große Dinge vollbringen, um dankbar zu sein. Mhm. Und die Dinge, die ich bis jetzt geleistet habe, die sind vielleicht größer, als ich mir selber zutrauen würde. Mhm. Mir sind die Dinge wohl bewusst, die ich bis jetzt geleistet habe. Und einige Dinge würde ich mir vielleicht heute gar nicht mehr so zutrauen, wie ich sie mal geschafft habe auch. Ja, vielleicht verliere ich auch ein bisschen den Blick dafür, was ich geleistet habe schon. Mhm.
Dieser Anteil, der da so klein ist, was hat der denn schon erleben müssen, warum der so klein ist? Was hat den klein gemacht? Ich möchte kurz mal ein bisschen bei ihr bleiben. Ich hoffe, das ist
völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung.
Ja? Ja. Ich könnte sein, dass es auch für dich ganz interessant ist, auf diesen Anteil mitzugucken. Was hat er schon
gemacht? Er musste eigentlich immer strampeln und es hat nie richtig ausgereicht. So fühlt sich das für mich eigentlich an.
Es war nie genug.
Richtig, ja. Und es ging immer besser. Also es war halt nie so, dass, ja. Also ich gucke da überwiegend jetzt auf mich. Mhm. Es hat halt nie gereicht, weil ich halt immer nach etwas Besserem geguckt habe und nach mehr gestrebt habe und nie zufrieden war mit dem, wo ich stehe, sondern immer gesagt habe, es geht besser, es geht weiter, es geht schneller und ich kann immer mehr schaffen.
Das ist ja ein anderer Anteil eigentlich, der dich da angetrieben hat. Nicht der Dankbarkeitsanteil, sondern es hat dich ein anderer Anteil angetrieben, der gesagt hat, ja, ist schon schön, aber das ist noch nicht genug. Nächstes Ziel bitte, ne? Das hast du jetzt erreicht, super, ach, da müssen wir uns nicht drüber freuen. Wir machen lieber das nächste Ziel, damit du in Bewegung bleibst. Dieser Anteil scheint mir ja relativ groß und dominant zu sein. Mhm. Wenn du den beschreiben wolltest, was ist dessen Job?
Eigentlich hält er mich so ein bisschen klein. Also in vielerlei Hinsicht. Also ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich gar nicht das erreichen kann, was ich erreichen möchte. Weil in meinem Kopf halt schon die Stimme ist, ich formuliere das halt auch mit den beiden Stimmen jetzt mal. Wir schaffen das eh nicht zusammen. Ich weiß aber, dass ich auch schon Dinge geschafft habe, wo auch andere Menschen von außen zu mir gesagt haben, du willst das machen, du schaffst das eh nicht. Und wo ich dann halt aber trotzdem gesagt habe, ich schaffe das. Genau deswegen schaffe ich das. Mhm. Und ich tatsächlich auch wirklich Dinge gemacht habe, die ich wirklich eigentlich gar nicht hätte schaffen können, aber mein Kopf, also das war wirklich nur mein Kopf, der das geleistet hat.
Mhm. Dieser Anteil, wo du sagst, der hält dich zurück. Wollen wir uns den mal kurz angucken? Ich bin mir nicht sicher, ob der dich wirklich zurückhalten wollte. Kann es sein, dass das ein Anteil ist, der eigentlich versucht, dir zu helfen? Der Antrieb gibt? Vielleicht ein bisschen viel. Aber eigentlich will der dich unterstützen, dass du das erreichst, was du dir vornimmst. Aus irgendeinem Grund hat er angefangen zu sagen, nee, darauf darfst du dich nicht ausruhen, das darfst du nicht feiern, wir machen jetzt gleich das Nächste. Aber grundsätzlich ist das ja eigentlich doch, wäre jetzt dieser Anteil freundlicher zu dir, nicht so vorwurfsvoll, würde der einen guten Job machen, oder?
Eigentlich schon, ja.
Wie fühlt sich das denn an, wenn dieser Anteil nicht das böse Hemmende ist, sondern vielleicht sogar etwas ist, was dich eigentlich unterstützen möchte.
Das wäre so wie mein Motor quasi. Also das ist gar nicht mehr. Wahrscheinlich würde er mich auch aus diesen Tagen rausholen, wo es mir schlechter geht, weil das wahrscheinlich meine innere Stimme wäre, die mir sagen würde, kann so steh auf, du schaffst das heute. So. Mhm.
Jetzt hat dieser Anteil von dir ja eher auch nichts Gutes zu erwarten, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du den freundlich umarmst.
Nicht wirklich, nein.
Im Gegenteil, du trittst ihm eigentlich in den Hintern und sagst, du bist ein Arsch, du störst.
Ja.
Was glaubst du, wenn du dich jetzt mal in diesen Anteil versetzen würdest? Du würdest das hören? Was würde dieser Anteil darauf sagen?
Ja, du kannst mich mal.
Aber ist es nicht erstaunlich, dass er dafür weiterhin heftig dabei bleibt? Also, du kannst mich mal, sagt er gar nicht. Im Gegenteil. Der legt eher noch eine Schippe drauf. Nicht auf eine gute Art und Weise. Weil er dich auf der anderen Seite abwertet, um dich in Gang zu kriegen. Aber die Idee dahinter ist, offensichtlicher dich zu unterstützen. Als Motor. Vielleicht könntest du deine Beziehung zu diesem Anteil auch mal überprüfen. Und was würde vielleicht passieren, wenn du diesem Anteil etwas Dankbarkeit zeigen würdest? Dafür, dass er so viel Energie reingibt, obwohl du ihm die ganze Zeit trittst.
Dann würde ich auch mehr zur Ruhe kommen. Also dann wäre ich vielleicht ausgeglichener und hätte einfach mehr Gelassenheit für mich selbst. Mhm.
Klingt gar nicht schlecht.
Ja.
Dankbarkeit ist ein ganz wichtiges Werkzeug, auch wenn es um depressive Episoden und depressive Stimmungen gibt. Damit will ich jetzt nicht sagen, macht ein Dankbarkeitstagebuch, dann ist die Depression weg. Also so weit geht das wirklich nicht. Wir reden hier von einer ernsthaften, gefährlichen Erkrankung. Sondern es ist ein unterstützendes Mittel. Und das Dankbarkeitstagebuch beispielsweise, das wird von vielen Kollegen und Kolleginnen eingesetzt, wenn es um Hilfe bei Depressionen geht. Was ich sehr spannend fand, war diese, ich sag mal, Aufteilung, dass Claudia sagt, dieser Anteil von mir, der Dankbarkeit zeigen kann, vor allem mir selbst gegenüber, der ist so gering, weil es einen anderen Anteil gibt, der viel größer ist. Und das ist derjenige, der mich fordert, der mich unter Druck setzt, der mich antreibt. Anteilearbeit mache ich gerne beispielsweise mit Stühlen. Also das ist Stühlearbeit. Und jeder Anteil bekommt einen Stuhl. Und der Klient, die Klientin wechselt, je nachdem, welche Rolle sie einnimmt, dann auch den Stuhl und den Platz, weil das eine sehr intensive Erfahrung ist, diese beiden Anteile in sich zu spüren. Das habe ich jetzt bei der Paartherapie so nicht gemacht. Mir war wichtiger, dass diese Zerrissenheit, die Claudia erlebt, etwas ist, das Marcel auch einmal miterleben und beobachten darf. Nämlich zu sehen, sie würde gerne Dankbarkeit zeigen. Sowohl ihm gegenüber als auch sich selbst gegenüber. Aber das kann sie gar nicht zulassen, weil da vermeintlich ein riesengroßer Brocken ist, nämlich der Gegner. So hat sie ihn auch am Anfang beschrieben. Dieser Gegner, der die ganze Zeit sie antreibt und unter Druck setzt. Ich wollte eigentlich den Gedanken mitgeben, dieser Antrieb, der muss nicht nur schlecht sein. Der kann auch etwas Gutes sein. Und vielleicht braucht auch dieser Antrieb sogar, ja, ein Stück weit mal Dankbarkeit und nicht nur Ablehnung. Denn eine Anfreundung der Anteile, das könnte dazu führen, dass da weniger Zerrissenheit ist, weniger Stress. Und vielleicht ist das dann etwas, was wieder Energie freisetzt für andere Aktivitäten, die sie gerne machen würde.
Wie geht ihr jetzt raus? Wie war das? Wie war diese Erfahrung für euch?
Ich empfand den Tag als sehr, sehr positiv, muss ich sagen. Also auch du hast das super gemacht. Also ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Und der war anstrengend, der Tag. Und wir sprechen ja jetzt nicht über ein lustiges Fußballspiel oder über irgendwas Belangloses, sondern heißt über unser Inneres, was uns bewegt, was uns beschäftigt. Und das ist auf jeden Fall für mich was anstrengend, aber eine sehr positive Erfahrung, was ich für mich ungewohnt. Aber durchweg kann ich nur sagen, dass es für mich eine sehr, sehr positive Erfahrung ist, war und bin ich dankbar für. Danke.
Vielen Dank. Wie war es für dich?
Also ich fand den Tag auch sehr positiv. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich schon mit ein bisschen gemischten Gefühlen hierher gekommen bin. Auch muss ich auch ganz ehrlich gestehen, weil ich halt auch mit dem einen oder anderen gerechnet habe, dass man doch vielleicht mehr aneckt oder ja, dass vielleicht Dinge, die jetzt hiermit gar nichts zu tun haben, einfach auseinandergezogen werden. Mir ging es auch ähnlich. Also die Zeit ist für mich auch super schnell vorbeigegangen. Da habe ich schon gemerkt, dass so Mentalarbeit doch sehr anstrengend ist. Aber ich muss auch sagen, danke für die ruhige Art und Weise, weil das wirklich, du hast einen wirklich abgeholt auch ein Stück weit und das hat wirklich gut getan und vielleicht auch die ein oder andere Sichtweise aufgezeigt und dass man vielleicht doch nicht so hoffnungslos durch die Welt jetzt geht und ich finde das auch gut, dass du im Vorfeld auch sagst, dass man immer wieder auch zurückfällt, dass das normal ist und dass das okay ist auch.
Schön. Ganz lieben Dank. Das ist eure Leistung. Ihr seid diejenigen, die gearbeitet habt und ihr habt auch eure Schöpfung beschrieben. Und ich danke euch, dass ihr den Mut hattet. Und vielleicht ist alleine dieses, wir hatten beide den Mut, das zu machen, schon auch was Verbindendes. Das habt ihr gemeistert, das habt ihr getan. Ihr habt euch in die Augen geguckt und habt gesagt, das machen wir. Ja, Hut ab, Respekt davor. Feiert euch ein bisschen dafür. Fühlt euch wieder als Team. Weil das war Teamarbeit, was ihr heute gemacht habt.
Danke.
Danke euch.
Was sind die drei Learnings, die wir von Marcel und Claudia mitnehmen können?
Das erste Learning ist sicher, eine Erkrankung, eine Veränderung bedeutet immer auch eine Veränderung der Paardynamik. Und es betrifft immer auch beide Partner, selbst wenn möglicherweise die größere Last, die größere Verantwortung auf einem Partner liegen würde. Aber der andere kann sich dem meistens nicht wirklich lossagen und das betrifft diese Person auch. Das heißt, es lohnt sich, darauf zu blicken. Ein anderes Learning, das ist so ein bisschen eine Kalenderweisheit, nämlich Dankbarkeit hat die Möglichkeit, alles zu verändern. Und dafür gibt es gute, bewährte Übungen. Ich mag das gerne in Verbindung bringen mit dem Thema Achtsamkeit. Und nicht, weil Achtsamkeit jetzt gerade so ein hippes Thema ist, sondern weil Achtsamkeit der Muskel ist, der Dankbarkeit trainieren kann. Ich muss achtsam werden, um überhaupt die Situationen zu sehen, weswegen ich dankbar sein könnte. Drittes Learning ist wahrscheinlich Geduld. Bei einer Erkrankung, bei einer depressiven Episode, das ist nichts, was man kognitiv einfach lösen kann, indem man einen Schalter umlegt, sondern hier kann man hoffentlich ja einen Prozess starten, gemeinsam. Und es braucht Unterstützung von beiden Partnern füreinander. Nicht nur der depressive Partner braucht Unterstützung, auch der Partner, der mit einem depressiven Partner zusammenlebt, benötigt genauso Unterstützung.
Erik, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Und ich bedanke mich vor allem natürlich bei unserem Paar, bei Marcel und Claudia.
Unser nächstes Paar werden Stefanie und Dominik sein. Die beiden haben zwei Kinder und bisher sind sie es gewöhnt, dass sie jeden Abend gemeinsam als Familie verbringen. Das wird sich allerdings bald ändern, weil sich Dominiks berufliche Situation verändert und die beiden in Zukunft eine Fernbeziehung führen werden. Und beide sehen dem mit gemischten Gefühlen entgegen.
Da kommen bei mir so gewisse Verlustängste auch hoch, wo ich Sorge habe, dass wir das vielleicht als Paar dann doch nicht so einfach schaffen und einfach wegstecken. Gleichzeitig gibt es natürlich die zweite Seite, wo ich denke, okay, es gibt mehr Raum auch für den Einzelnen, also primär jetzt natürlich für mich.
Dazu kommt, dass Dominik fast bei jedem Streit grundsätzlich die gesamte Beziehung in Frage stellt. Was dahinter steckt, klären wir nächste Woche mit Paartherapeut Erik Hegmann. Und wie immer gibt's am Ende noch einen Podcast-Tipp für euch. Im Sex-Podcast Im Namen der Hose von unseren BR-Kolleginnen und Kollegen treffen Ariane Alter und Kevin Ebert Callboys, Dominas und Pornostars, finden heraus, was genau bei einer Tantra-Massage passiert und beantworten eure Fragen rund ums Thema Sex. Jeden Samstag mit einer neuen Folge, überall wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek. Das war die Paartherapie, ein NDR2-Podcast. Ich bin Maria Richter, eure Host und Autorin. Die Formatentwicklung hat Kira Drössler für uns übernommen. Sound und Musik kommen von Isola Music und Warner Chappell Production Music. Danke an Olli Kleist für die Produktion und an Sascha Sommer für die Redaktion.